Ich grüße euch ganz herzlich im Namen des Herrn Jesus. Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da sein wird. Amen. Jetzt haben wir ja, ich finde das immer sehr erquicklich, dass die Kinder wenigstens auf Deutsch singen. Da kann man es auch gut verstehen. So als Schwabe hat man da mit Englisch immer seine Not. Warum, wenn wir heute den Josef haben, der kommt ja in der Bibel eigentlich gar nicht so explizit in anderer Form vor. Warum wird immer wieder nur von dem Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs gesprochen, wo wir doch 4 Erzväter haben, nämlich den Josef auch noch? Warum unterschlagen die denn alle? Ganz einfach. Wir haben in Abraham, Isaak und Jakob die Dreieinigkeit abgebildet. Abraham der Vater, Isaak der Sohn und Jakob der Heilige Geist. Und bei Josef ist ein ganz anderes Thema dran, nämlich die ganz große Vergebung. Und wenn wir jetzt diesen Josef ein wenig uns anschauen, ich war erst ein bisschen irritiert, dachte 13 Kapitel, aua, wie soll man das so komprimieren, dass das... Aber ich habe dann gesehen, er ist nicht nur von seiner Persönlichkeit her, die uns in der Schrift bezeugt wird, ein Mann, von dem der Pharao selbst sagte, solch ein Mann. Und nicht nur von seiner Religion, da fügt er hinzu, in diesem Mann ist der Geist des Gottes. Und wenn wir jetzt diesem Josef ein wenig Raum geben, dieser Geschichte dann, nicht weil es besonders wichtig wäre, sondern weil er im Alten Testament, vor allen Dingen in der Genesis, einen besonderen Stellenwert einnimmt. Wir haben 12 Kapitel über Abraham, 5 Kapitel Isaak, 9 Kapitel Jakob und 13 Kapitel über Josef. Sollte das uns nicht etwas zu sagen haben? Wir wollen noch einmal kurz still werden, lieber Herr Jesus. Gib jetzt Licht von oben. Amen.
Amen.
Ich habe mal, ich hoffe, dass das auch einigermaßen funktioniert. Ja, oder? Also, wie immer die Anfangsschwierigkeiten, aber so einem alten schwäbischen Aggergaul will es doch auch noch gelingen, hier die Tasten anständig zu drücken. Ah, jetzt, guck her. Naja. Und da war doch gerade. Ja, wir kennen alle dieses Bild, nicht dieses Bild, die Geschichte. Hier wird der gute Jakob verkauft. Josef, bin schon ganz durcheinander. Hier haben wir die Schlussszene. Und zwischen diesen ganzen beiden Szenen möchte ich einfach uns hindurchleiten. Hier haben wir die Versöhnungsszene nachher der 11 Brüder mit Jakob. Wir wollen den Text erst einmal lesen, bevor wir die 3 Punkte uns anschauen. Ich lese es einfach nach meiner Schlachterbibel. Wer nichts dabei hat, darf hier das unter Tafel abschauen. Als nun Josefs Brüder sahen, dass ihr Vater gestorben war, sprachen sie, Josef könnt uns angreifen und uns all die Bosheit vergelten, die wir an ihm verübt haben. Darum ließen sie Josef sagen, dein Vater befahl vor seinem Tod und sprach, also sollt ihr Josef sagen, bitte vergib doch deinen Brüdern ihre Missetat und ihre Sünde, dass sie so übel an dir getan. So vergib nun den Dienern des Gottes deines Vaters ihre Missetat. Aber Josef weinte, als sie ihm das sagen ließen. Da gingen seine Brüder selbst hin und fielen vor ihm nieder und sprachen, siehe, wir sind deine Knechte. Aber Josef sprach zu ihnen, fürchtet euch nicht, bin ich denn an Gottes Statt? Ihr gedachtet zwar Böses wider mich, aber Gott gedachte es gut zu machen, dass er täte, wie es jetzt am Tage ist, um viel Volk am Leben zu erhalten. So fürchtet euch nicht, ich will euch und eure Kinder versorgen. Er tröstete sie und redete freundlich mit ihnen. Das ist quasi das Ende dieser ganzen Josefsgeschichte. Und wir wollen uns diese Josefsgeschichte einmal in drei kleinen Geschichtspunkten uns anschauen. Josefs Jugendgeschichte, Josefs Leidensgeschichte und Josefs Versöhnungsgeschichte. Wir sind bei Josefs Jugendgeschichte. Wir wollen gleich einsteigen. Kommt gleich der Punkt. Alles, was wir von Josefs Jugend wissen, ist ihm eigentlich, wie soll ich sagen, hätte ihm zum Nachteil gereichen müssen. Das sind 7 Punkte, die wir uns gleich anschauen. Er hat vielleicht mehr den Charakter von seiner Mutter als von Jakob bekommen und seine Charaktereigenschaften verbunden mit diesen Naturbegabungen, das war das einzig Hoffnungsvolle, was man diesem jungen Mann hier hätte aufs Brot schmieren können. Jetzt das Erste, was hier negativ war. Josef war im Alter geboren. Die Erfahrung lehrt, dass im Alter geborene Kinder in der Regel verzogen werden. Tut mir leid, wenn ich das so sagen muss als Erzieher und Lehrer. Weil die Charakterfestigkeit der Eltern im Alter abnimmt. Man ist geneigt, viel mehr zu übersehen als das, was die Kinder eigentlich bräuchten. Ich sehe das jetzt hier bei 7 Enkeln, nicht, wenn man die dann mal hat, oh, dann man lässt doch alles so ein bisschen laufen, ja, und weiß ja, okay, die Verantwortung ist dann nachher, nach 3-4 Stunden oder einigen Tagen wieder haben wieder andere Leute. Da kann man jetzt einfach auch großzügig sein. Ja. Man sieht es bei Manasse. Dieser Sohn von Hiskia, der ein Sohn des Alters gewesen ist, und was hat Manasse nachher nicht über die Stränge gehauen? Wer dieses Lebensbild einmal anschaut, der sieht, er hat alles getan, was Gott in irgendeiner Weise hätte anmahnen müssen und hat es auch angemahnt. Grauenhaft, was er sich geleistet hat. Und seine Beurteilung heißt dann, er tat mehr als alle anderen Könige vor ihm, was Gott gelästert hat und was ihm missfiel. Also sehen wir, im Alter fehlt oft die klare Strenge, die die Kinder brauchen. Die Großeltern sind mehr geneigt, dann diese Balance zwischen Zucht und Liebe auf die Balancenseite der Liebe rüberrutschen zu lassen. Und das tut vielen Kindern nicht gut. Also, wir sehen den ersten Punkt, Josef war im Alter geboren. Josef war mutterlos letztendlich geworden. Ja, er muss früh mutterlos geworden sein, vielleicht so mit 8 bis 10 Jahren. Und wenn eine Mutter wegstirbt, die lässt sich nicht ersetzen. Sie lässt sich nicht ersetzen. Und was eine Mutter ja in einem Leben ihrer Kinder letztendlich bedeutet, wird man vielleicht oft erst von hinten her beurteilen können. Vielleicht auch jetzt ein klein wenig, nicht Fingerzeig, aber warum müssen Kleinkinder schon mit 1, 2 in irgendwelche Kinderkrippen reingezwängt werden? Die Mutter lässt sich nicht ersetzen. Was in diesen ersten 3 Jahren versäumt wird, versäumt man fürs ganze Leben. Lasst euch nicht weismachen von einer Gender-Ideologie. Kinder müssten gleich irgendwo eine Vorschulbildungserziehung bekommen durch den Kindergarten. Ich kann nur sagen, Finger weg. Was dort abläuft, ist in der Regel nicht kompatibel mit dem, was wir als Christen unseren Kindern letztendlich angedeihen lassen wollen. Partizipation in diesem Alter wird letztendlich zur Zuchtroute für die Eltern. Ein partnerschaftliches Erziehen in diesem Alter ist ein Graus, weil die Kinder klare Regeln und klare Formen brauchen. Und die lassen sich bei 20 oder 22 Kindern mit 2 oder 3 Erzieherinnen auf gar keinen Fall erreichen. Ich will das hier nur mal so ganz deutlich sagen, weil ja auch unter den Christen so eine ganz große Unsicherheit da ist. Die Kinder brauchen, die Bildung kommt durch die Beziehung und nicht andersherum. Die Kinder brauchen eine feste Beziehung und feste Vertrauenspersonen, die letztendlich die Mutter in keinster Weise, kann kein anderer letztendlich ersetzen. Und diese Mutter stirbt weg. Und wir sehen oft erst im Alter, was die Mütter letztendlich uns getan haben und an Aufgaben dort erledigt haben. Ein drittes. Josef war in einer Patchwork-Familie groß geworden. Was das bedeutet, kann man vielleicht überhaupt nicht richtig ermessen. Verschiedene Bezugspersonen, keiner weiß genau, wo es lang geht. Ja, wenn man hier sieht, in dieser Jakobsfamilie haben wir ja eigentlich 4 Haushaltungen. Lea, Silpa, Bilhas und Rahels Haushaltungen kann man ja als 4 Haushaltungen ansehen. Jede wird ihre Kinder erzogen haben. Und die anderen sind mitgelaufen. Das war das Ganze. Und jetzt sehen wir, die Mutter stirbt weg und Jakob ist für Josef zuständig, der eigentlich den ganzen Laden zusammenhalten müsste. Und jetzt soll er sich noch um einen Josef und um einen Benjamin kümmern. Wo wir das sehen, geteiltes Familienleben, gibt es nicht mehr Wollust und mehr Freiheit und mehr Miteinander, sondern es endet oft im Streit und im Fluch, den Gott über diese Familien letztendlich erhängen muss. Wir können dankbar sein, jeder für sich, der zu Hause ein Elternhaus gehabt hat, wo das Wort Gottes Raum gehabt hat und wo man gesagt hat, wir gehen in Kirche und Gemeinde und wollen dort letztendlich nach biblischen Ordnungen unsere Familie führen und leiten. Josef bekam von Jakob einen bunten Rock. Nun, das ist in der damaligen Zeit nichts Ungewöhnliches, aber dieser bunte Rock heißt eigentlich, du bist der Bevorzugte, du bist der Auserwählte. Das war so ein bisschen ein Gewand mit bunten Stickereien. Die Arbeitsleute haben einen kurzen Rock gehabt. Deswegen, weil es beim Arbeiten hinderlich war. Man trat permanent auf den langen Rock drauf und stürzte dann irgendwo hin. Das ist nicht unbedingt für die Arbeit vorteilhaft. Ja? Und mit diesem bunten Rock wollte vielleicht auch der Jakob ein Stück weit den anderen sagen, das ist derjenige, den ich besonders mag. Das ist derjenige, der auch von allen Arbeitsmühen frei sein sollte. Das ist derjenige, ja, den ich hier auserwählt habe. Und damals war das des Vaters Wille Gesetz. Da gab es gar kein Rumdeuteln. Ja, und alle anderen haben sich letztendlich darunter beugen zu müssen. Es ist merkwürdig, dass diese Torheit des Vaters, hier seinen Sohn Josef vorzuziehen, schon in den Generationen vorher beobachtet werden kann. Ja? Sarah achtet darauf, dass Ismael nicht zu viel kriegt. Rebekka, Isaak wird dem Esau vorgezogen. Dann haben wir Rebekka, zieht den Jakob vor. Jakob zieht jetzt hier wieder den Josef vor. Durch diese Bevorzugung gibt es viel, viel Kummer in den Familien. Was entsteht daraus durch Bevorzugung einzelner Kinder? Und weißt du, ich habe ja selber 4 Söhne und da ist man dem einen mehr geneigt und dem anderen vielleicht weniger, weil er einfach Dinge, der eine hat mehr an sich, wo man sagt, oh, das bin ich, das ist so ein Pendant. Und der andere hat so Sachen, wo man sagt, ah, das passt gar nicht so rein, das Bild, was ich so von ihm habe. Vielleicht kann einer gut Fußball spielen, also gehen wir zu Werder. Der andere macht dies gut und jenes. Aber die große Gefahr dieser Bevorzugung ist dann, und das sehen wir auch nachher in einem fünften Punkt, der Neid. Ja? Hüten wir uns davor, irgendeinem Kind, auch einem Enkelkind, einen bunten Rock anzuziehen. Das geht auch ganz schnell. Als Großeltern, dass man dann sagt, ja, der kriegt 2 Tafel Schokolade und der nur einen. Nur eine, ja. Also das ist diese, das führt immer zur Verbitterung der Kinder. Das geht ja so weit, dass man dann sagt, ja, vom Erbe her nicht, oh, der eine kriegt das Haus und der andere kriegt halt noch das kleine Sparbüchle, was noch übrig ist. Ja, ja, ich rede hier nicht von ungelegten Eiern, sondern von dem, was wir teilweise selbst erlebt und erfahren haben. Und darum weg mit diesem bunten Rock. Ein fünftes. Josef wurde von den Brüdern beneidet. Weißt du, und das ist genau der Punkt, der jetzt durch diese Bevorzugung dran ist. Es ist in der Regel so, dass man vielleicht auch hätte sagen können zu den Brüdern von Josef, ach ihr lieben Leute, hättet ihr noch ein bisschen gewartet, ja, die Farben verblassen, dann ist, das, ist dieses Gewand auch wieder so, wie unseres auch ist. Nein, sie waren in ihrem jugendlichen Drang und in ihrer jugendlichen Geschwindigkeit so, dass sie gesagt haben, nein, nein, das geht nicht. Da müssen wir einschreiten und intervenieren. Aber die Brüder hatten kein Recht, was sie sich herausgenommen haben, auch umzusetzen. Sie hätten letztendlich dieses tolerieren müssen. Und aus dem Grunde, wir merken, was das jetzt für Folgen hat, wenn hier jemand bevorzugt wird. Neid, Hader, Missgunst. Das sind alles Geschwister, die sich gleich hier mit einreihen. Und dann gibt es Keile ohne Ende. Und die Eltern treiben schon in die nächste Generation einen Keil hinein, der nur mit ganz großer Not wieder kittbar ist. Sechstens, Josef prahlte mit seinen Träumen. Dass Josef jetzt Träume bekommt, da konnte er auch nichts dafür. Aber dass er sie nachher großtuerisch weitererzählt, dafür kann er was. Und das hätte er bei seiner Neigung, die er jetzt eben auch als erste Stellung, die er so bekommen hat, hätte er vermeiden können. Und wichtig ist es gerade, wenn man entsprechende Gaben hat, die, soll ich sagen, von anderen vielleicht auch gerne erhofft und erwünscht sind, diese nicht noch, wie soll ich sagen, wie so ein Plakat vor einem herzutragen und schau her, ich kann das besser als du. Das ist unsere natürliche Neigung, aber diese Bevorzugung ja, vor Menschen oder vor Gott wollen wir nicht so vortragen. Es gilt einfach auch hier in Demut und Dankbarkeit, das hinzunehmen. Und diese Bescheidenheit hat Josef lernen müssen. Und wir merken ja, all diese Punkte sind hier anzumahnen. Ein sechstes noch steht ganz unten. Josef sollte Jakob Bericht über seine Brüder geben. Also er war der Spitzel. Ja, es ist ja ungeheuerlich, wozu der Vater hier seinen Sohn noch anstiftet. Und dieses hinten herum, Herr Lehrer, ich weiß was, ja, das haben wir ja öfters auch in der Schule gehabt, wo Schüler dann andere angeschwärzt haben. Vielleicht war es aber auch so, dass die Brüder lange Zeit außer Haus waren und der Vater einfach gerne auch wissen wollte, wie geht's denen denn? Gar nicht so sehr, was machen die denn, sondern wie geht's denen denn? Und Josef das vielleicht auch leidlich ausgenutzt hat. Ja, wenn wir jetzt den Eindruck haben, dass der Charakter hier ungünstig beeinflusst war, dann ist das so. Das waren alles Punkte in Josefs Leben, die ihm nicht zum Vorteil, sondern zum Nachteil gereicht haben. Vielleicht hätte er aber auch, es gab ja noch andere Punkte, Vater in Bethel, ja, der Jakob, wo Gott mit ihm geredet hat, das hätte doch auch Eindruck machen können. Dann steht er am Grab seiner Mutter, das hätte doch auch Eindruck machen können. Aber es war vielleicht nicht dieser Eindruck, der über diese lange Zeit des Einübens, der Bevorzugung und ja, was er bei Jakob jetzt mitbekommen hat, hätte auswirken können. Die Festigkeit dieses Charakters, die er am Ende dann, wenn wir das gelesen haben in 1. Mose 50, gezeigt hat, kommt aus der langen Schule, die er jetzt letztendlich anzutreten hat. Jugendgeschichte, jetzt kommt Josefs Leidensgeschichte. Auch hier einige Klassen, man kann das ja eine richtige, was er in der Familie als Familienschule durchgemacht hat, kann man ja jetzt sagen, hat er in der Schule Gottes durchgemacht. Und da müssen wir schauen, in dieser Schule Gottes, in dieser Leidensgeschichte, wird Ungöttliches jetzt ausgezogen und Göttliches angezogen. Jakob musste in der Leidensschule Unedles ausscheiden und Edles anziehen und aufnehmen. Und wie lang ging diese Schule? 26 Semester, 13 Jahre, jetzt schau mal her. Ganz gut, nicht? 17 Jahre war er alt und dann ist er in diese Leidensschule hineingezogen worden. Und jetzt schauen wir einfach mal, was diese 13 Jahre, wie sie ausgeschaut haben. Die erste Klasse, ich nenne sie mal die Dothansgrube. Und jetzt kommt dieses komische, komm, ich sende dich zu deinen Brüdern. Und er wusste genau, Sichem, Hebron, oh, das waren dunkle Städte. In Sichem war die Vergewaltigung von der Dina und dann diese ganze Bluttat. Und dort die ganzen Herden von Jakob müssen ungeheuer gewachsen sein, dass er sich ja von den Söhnen her in diese Richtung auch führen lässt. Jedenfalls, dort schickt er seinen Sohn hin und es ist gut. Es ist unheimlich weise von Gott, dass dieser Josef nicht von vornherein schon gewusst hat, oh, bei meinen Brüdern, da wird es gefährlich, da muss ich aufpassen, die ziehen mich über den Leisten. Es ist immer Bewahrung, wenn Gott uns die Zukunft vermauert hat. Wenn wir nicht wissen, wo es lang geht. Wenn wir nicht wissen, was kommt heute noch auf mich zu, vielleicht heute Mittag schon. Es ist Bewahrung. Habe ich meinen Schülern immer gesagt, bei dem Thema Okkultismus, nicht? Da versucht man ja so ein bisschen den Vorhang da ein bisschen aufzumachen mit gewissen Methoden und so weiter. Habe ich immer gesagt, ihr lieben Leute, seid dankbar. Du wüsstest gar nicht, wenn du das und das in einigen Jahren erlebst, wie du das bis dahin aushältst. Und so ist es Bewahrung, dass unsere Vergangenheit verblasst. Wir leben in der Gegenwart. Und da haben wir schon alle große Not, dass wir das einigermaßen hinkriegen. Und Gott verschließt uns die Zukunft, weil wir in der Gegenwart unseren Nächsten lieben sollen. Unseren Nächsten, ja, dienen sollen. Die Nachfolge ist nicht für morgen und für gestern gesehen, sondern unsere Nachfolge für Jesus ist heute. Folge mir nach. Und der reiche Jüngling sagt, nein, das ist mir unbequem. Morgen mache ich gern mit. Oh, wir kennen diese Geschichten ja alle. Ja? Und dort bekommt er jetzt enthüllt, es ist gut, dass er es nicht vorher gewusst hat, enthüllt, was die Brüder eigentlich vorgehabt haben. Bei den Brüdern stand auf dem Tagesplan Mord. Nicht so deutlich, wie ich es jetzt sage. Aber sie haben diesen Kameraden genommen und unbarmherzig in diese Grube hineingezwängt. In einem der Psalme steht, sie haben die Angst Josefs gehört. Der muss geschrien haben um sein Leben ohne Ende. Verständlich. Tja, was kann der Neid, die Eifersucht letztendlich bewirken? Wir sehen das hier. Aus dem Neid wird Rache und aus der Rache wird Schuld. Wir sollten jede sündliche Neigung, die uns in diesem Bereich anficht, möglichst schnell unter das Kreuz bringen. Ja, es gibt so viele Punkte, wo man neidisch sein kann. Aber lasst uns das weislich behandeln, dort am Kreuz. Dort kommt Neid und Rache weg. Und nicht nur ein bisschen. Wir sehen das hier, ja, die Brüder sind auf Jahre hin blockiert. auf Jahre. Und jetzt ist dieser Josef in der Grube. Und dann sind alle seine Pläne, seine Träume, wo er gesehen hat, die verneigen sich alle vor ihm, sind erst einmal Makulatur. Seine Lieblingsstellung ist dahin. Er stirbt seinen Träumen und er stirbt seinen Hoffnungen. Er stirbt allen seinen Stützen, die er bisher gehabt hat. Und jetzt hat er nur noch eines. Und das ist das Seltsame, dass uns Gott oft so in die Enge treibt. Er hat nur noch einen Weg da oben. Das Loch ist noch nicht ganz zu. Der Blick nach oben. Bei Mose genauso. Hinter ihm der Pharao, rechts und links Felsen, vor ihm das Wasser. Aber der Blick nach oben, der ist frei. Und genau das bewirkt die Grube Dothans. Auch bei dir. Kommst du in solch eine Grube, wo du weder rechts noch links, weder unten noch was weiß ich wo, einen Schimmer siehst und vielleicht nur noch oben ein klein wenig einen Sonnenstrahl hindurchkommen. Aber du hast den Weg zu Jesus frei. Dieser Weg ist immer frei. Außer du schneidest ihn dir selber ab, diesen Ast. Also, Gott schafft jetzt hier Neues. Das Wunder passiert, dass nicht Josef, nicht die Brüder, nicht sonst irgendeiner die Finger dazwischen hat, sondern dass jetzt dieser Josef in der Hand Gottes wie ein Tonklumpen ist, der jetzt modelliert wird und modelliert werden soll. Die zweite Klasse, die dieser Josef jetzt, ja, wir wissen das, das erste Bild war, er wird verkauft, wir kennen diese Geschichten alle. Und jetzt ist er in der Leidensschule des Sklavendienstes. Nun, das ist nichts Attraktives. Ein Sklave war zur damaligen Zeit vogelfrei. Das heißt, der Besitzer konnte mit ihm tun und lassen, was er wollte. Möchte ich eigentlich nicht, ja, es ist widerstrebt uns. Wir wollen doch auch irgendwas gelten. Nein, der Sklave hatte nichts zu sagen. Und das Vorhaben der Brüder war ja kein Spiel gewesen. Wie sie die Karawane erblickt haben, haben sie gesagt, das ist jetzt unsere Gelegenheit. Komm, da machen wir die ganze Sache tipptopp. Ja. Keine Spuren hinterlassen, Josef einfach verkaufen. Da haben wir noch ein Geschäft gemacht und weg ist er. Der kümmert uns nicht mehr. Und das Furchtbare, Josef bekommt jetzt Ketten. Jetzt muss er laufen. Vorher ist er gefahren oder geritten. Jetzt muss er arbeiten. Das hat er vorher auch nicht getan. Und wir sehen genau das, was dieser junge Mann eigentlich in seiner Jugend hätte machen sollen. Das heißt da in den Klageliedern, es ist ein köstlich Ding eines Mannes, dass er das Joch in seiner Jugend trägt. Das wäre für ihn dran gewesen. Nicht Dolce Vita. Mitbestimmung in allen Schattierungen. Partizipation, bedürfnisorientierte Erziehung, das hat er genossen. Und jetzt dreht sich dieses ganze Ding rum. Nicht, weil Gott irgendwie so ein Berserker wäre, ja, das habe ich schon mal lange gedacht, jetzt haben wir dem mal eine richtig davor den Latz, nein. Sondern weil Gott eine Erziehungsschule mit diesem jungen Mann hat. Und da möchte er ihn hinführen, an den Punkt, dass er nachher sagt, ich stehe nicht an Gottes Statt. Wir merken diesen riesen Spannungsbogen. Es ist ganz gut, dass wir diese ganze Geschichte des Josefs heute einfach einmal so in ganzem Schweinsgalopp durchgehen können. Und jetzt ist dieser Josef bei dem Potiphar. Es steht immer wieder da, Gott gab ihm Gelingen. Gott gab ihm Glück. Und Gott segnet auch das, was er dort macht. Josef hat angefangen, jetzt mit Gott zu rechnen. Bei Josef lernen wir, ja, was wirklich wichtig ist. Es geht nicht darum, dass dieser Josef vorne steht, sondern dass dieser Josef das Einzige, was ihn auszeichnet jetzt, Treue lernt. Was sagt 1. Korinther? Von einem Haushalter wird nichts anderes erwartet, als dass wir treu sind in den kleinen Dingen, die uns zugetragen werden. Und wenn es die Toilettenputzerei ist, es macht gar nichts. Treu den Dienst tun, den dir Jesus aufgetragen hat. Und jetzt kommt die Versuchung. Man hat ja gedacht, naja, jetzt ist er da so ein bisschen auf dem Ruhekissen, der Josef. Jetzt kommt auf einmal diese Versuchung mit der Frau des Potiphar. Die hat sich verguckt in diesen jungen Mann. Vielleicht war er besonders schön, gut gestaltet. Hat sie gedacht, oh, wenn mein Mann weg ist, nun, dann haben wir sturmfreie Bude, dann geht's rund hier. Dann schicken wir auch die Sklaven fort und dann machen wir zweimal so ein bisschen, ja. Und dann kommt, da steht aber dran, täglich, über lange Zeit ist diese Versuchung. Und das macht die Last. Und dann wittert sie ihre Chance. Der Mann ist aus dem Haus, die anderen Sklaven werden weggeschickt zum Einkaufen und jetzt möchte sie sich an diesem Mann, an diesem Josef vergreifen. Und jetzt schlägt vielleicht auch sein Gewissen die Dankbarkeit gegenüber Potiphar. Wir wissen es nicht. Wahrscheinlich beides. Und wie sollte ich ein so großes Übel tun gegen Gott? Er hat lieber in Kauf genommen, dass ihn die Frau nachher in die Pfanne haut, als dass er sich gegen Gott versündigt hätte. Ja, so ist das. Wenn Glück und Wohlbefinden in unser Haus einkehren, dann kommt auch die Versuchung. Wir sehen es bei David, ja. Eigentlich hätte er draußen auf dem Feld sein müssen mit seinen Männern zum Krieg. Was ist der? Er turnt da auf der Dachterrasse rum und sieht dann die Bathseba. Und schon ist um ihn geschehen. So schnell kann es passieren. Also wenn Gott uns Glück gibt, und wir wollen ja nicht permanent irgendwo darum bitten, Herr, nimm mich in deine Zucht hinein. Da gibt es ja auch gute Tage. Aber dann bitte aufpassen, die Versuchung liegt vor der Haustür. In dunklen Tagen tragen wir das Schwert, aber in sonnigen Tagen, wenn wir dort wandeln, dann kommt der Versucher. Und wer weiß es nicht, wenn man nachts nicht mehr schlafen kann und ist dann liegt wach, dann kommen die Versuchungen, dann kommen die Gedanken. Aber wir haben einen Heiland, wo wir sagen können, Herr, bewahre du mich auch durch diese Versuchungen hindurch, dass ich nicht nachher der Angeschmierte bin. Und Jesus bewahrt uns vor dieser Versuchung. Eine dritte Klasse, die ich jetzt einmal noch habe, ist das Gefängnis. Er hat ja einige Jahre dort gearbeitet und dann kommt die Frau und dann kommt das Gefängnis. Und jetzt sitzt er dort und es ist wieder ganz seltsam. Da heißt es dann wieder, Gott gab ihm Glück. Gott war mit ihm. Also auch dort im Gefängnis ist dieser Josef nicht ohne geistliche und göttliche Führung. Man darf sich jetzt Gefängnis nicht so wie bei uns vorstellen. Kost und Logis frei, Internet und alles, was du da so haben willst. Freizeitgestaltung, Fußballplatz nebendran und so weiter. Ja, nun halt ein bisschen schwedische Gardinen, aber da kommt man auch schon ganz gut mit klar. Hauptsache die Luft kommt gut durch. Nein, das war damals anders. Angekettet an irgendeinen Pfeiler. Kost und Logis? Fragezeichen. Bisschen Wasser, bisschen Brot. Also das war eine gute Abnehmekur, ja, braucht man gar nicht irgendwelche Sachen schlucken. Also, aber trotzdem, das war nicht so vergleichbar mit heute. Und jetzt könnte sich ja bei diesem jungen Mann gedanklich auch was abspielen. Der Gestalt, dass er sich vielleicht gesagt hätte, oh, also ich habe doch Gott immer die Treue gehalten. Hab die Frau nicht angelangt, war treu in diesen Dingen und. Und jetzt ist das der Dank, dass ich ins Gefängnis wandere? Warum lässt mich Gott hier im Gefängnis, wo ich doch eigentlich nichts getan hätte, was dessen wert war? Genau dasselbe Spielchen spielt Hiob. Genau dasselbe Spielchen spielen die Freunde von Hiob. Ja, bei dir muss irgendwas sein. Oh, denk doch mal nach, Hiob. Irgendwo ist bei dir noch irgendwas nicht in Ordnung. Sonst kann dich Gott doch nicht so züchtigen. Und am Ende heißt es, ich habe töricht gehandelt, töricht gedacht, Gott ist doch uns nicht Rechenschaft schuldig. Wir ziehen ihn doch immer gerne vor unsere Richterschranke und sagen, du, jetzt aber möchte ich Antwort haben auf meine Fragen. Und es ist stumm und still, weil Gott uns keine Rechenschaft abgibt. Wenn er uns so führt, dann können wir dankbar sein und sagen, Herr, hilf, dass ich in dieser Situation standhalten kann. Die Frage nach dem gerechten Gott werden wir in unserem Leben nicht beantwortet kriegen. Die Frage nach dem gerechten Gott ist dort am Kreuz einmal für allemal beantwortet worden. Und da geht es nicht um Gerechtigkeit im Sinne von, was habe ich falsch gemacht, sondern unsere grundsätzliche Einstellung und Lebensstellung ist dort zur Rechenschaft gezogen. Und dort nur haben wir Gerechtigkeit, sonst nirgendwo. Und dann ist es auch das Gute, dass wir es ganz auch Gott überlassen können. Der gute Modersohn Ernst, ich las es heute noch bei seinen Menschen, durch die ich gesegnet wurde, spricht von einem Bildhauer Schmidt. Und er fragt ihn, du, wie kriegst du denn das so, siehst du denn das immer, wenn da so ein Brocken kommt, so ein großer Steinbrocken? Da sagt er, ja, da sehe ich schon diese Germania in diesem Brocken und dann muss der Dreck weg. Genau das ist hier bei Josef passiert. Der Dreck muss weg. Das, was letztendlich nicht göttlich ist. Ja, kann Gott denn da nicht auch mal einen Fehler machen? Das ist ja die große Frage. Wer jetzt Krebs hat, ich habe Krebs gehabt, ja, da fragt man sich schon, Herr, jetzt was ist da los? Machst du da einen Fehler? Und dann fragt dieser Modersohn den Steinhauer, sagt er, du, wenn du mal an irgendeiner Stelle zu doll hinhaust und da ist die Nase weg, wie kriegst du das wieder hin? Da sagt der Schmidt, kommt nicht vor. Ja, aber es kann doch mal sein, dass irgendwo, kommt nicht vor. Das war dem Modersohn ein Hinweis, Gott, es kommt nicht vor, dass er sich bei dir oder bei mir in irgendeiner Weise verklopft. Das können wir nicht verstehen, wo wir so viele Dinge falsch machen. Ja, und hinterher kassieren wir wieder alles ein und denken, ach Mann, hätten wir nur das gesagt, anstatt dem oder so. Und ne, wir sind so Wackelkandidaten. Aber doch Jesus nicht. Das Wunderbare ist, dass er nie in seinem Erziehungsprogramm gar nie einen falschen Fehler macht. Das ist das Wunderbare. Und wie gereift ist jetzt Josef aus diesem ganzen Leidensschul-Erziehungsprogramm hindurchgegangen, dass er am Ende sagen kann, ich stehe nicht an Gottes Stand. Ja, und ich hätte, Hanno, gell, wir sind doch mal ehrlich, wenn wir so jetzt reingeritten worden wären, da hätten wir uns die Hände gerieben und gesagt, denne, jetzt kommen die. Jetzt gibt's aber schon mal eine Abreibung. Ja? Das lassen wir uns doch nicht entgehen. Nein, das ist Josef nicht. Diese gründliche Leidensschule durch Dothan, durch die Sklavenarbeit und durch das Gefängnis haben so gründlich an diesem jungen Mann gearbeitet, dass er gewusst hat, ich stehe unter Gott, aber sonst nichts. Ich bin nicht wie er. Auch in dem, was dann kommt. Ein dritter Punkt. Jugendgeschichte, Leidensgeschichte, Versöhnungsgeschichte. Und jetzt kommt das Meisterstück eigentlich. Das ist so die Diplomarbeit dieses Josefs, der jetzt ausgesetzt ist. Ja, das Examen, er hat ja 9 Jahre jetzt dort in Ägypten gestanden und hat die Trauerbotschaft bekommen von seiner Mutter. Und jetzt ist ein Zeitpunkt gekommen, wo sich das umdreht, was er bisher alles erlitten hat. Wir wollen noch mal weitergehen. Und zwar, wir wollen uns jetzt einfach mal diese ganze Versöhnungsgeschichte anschauen. Jetzt ist er wer? Jetzt hat er ganz Ägypten als zweiter Mann unter sich. Gott hat ihn jetzt herausgeführt aus diesem ganzen Schlamassel. Ein erstes, Josefs Brüder führt große Not nach Ägypten. Es ist ja so, bei dem verlorenen Sohn war es auch die große Not, die ihn wieder ins Vaterhaus zurückgeführt hat. Und jetzt sehen wir die große Not, es gibt nichts zu essen. Hungersnot ist immer etwas ganz Großes. Aber die allergrößte Not, Nummer eins, ist unser Problem mit der Schuld. Nicht das Brot, die Schuldfrage, wer die lösen kann, der löst die Magenfrage auch. Die jahrzehntelange Schuld, die ließ jetzt nicht die Jungs, seine Brüder, ruhig schlafen. Die Schuld treibt sie, diesen schwersten Satz, den es überhaupt gibt, den auszusprechen. Das ist das Unfassliche. Es gibt keinen schwereren Satz, den man über die Lippen bringen könnte. Vergib mir meine Missetat. Das ist der schwerste Satz, den wir überhaupt jemandem gegenüber sagen können. Vergib mir meine Schuld. Achten wir auf die Pläne Gottes auch in dieser Weise. Ein zweites. Josefs Brüder kommen jetzt in eine harte Schule. Und jetzt sehen wir genau das, was bei Josef ablief, sinnbildlich auch hier wieder. Er nennt sie Kundschafter. Ja? Damals in Dothan war das ja auch so, nicht? Man nannte ihn Josef Kundschafter. Simeon wird gebunden und ins Gefängnis geworfen. Simeon war es, der Josef gebunden hat und dort in die Grube reingeschmissen hat. Und so sehen wir auffällig, wie dies hier so sich jetzt widerspiegelt. Ja. Und jetzt tritt mit all dieser ganzen Not auf einmal die Schuld vor ihre Seele. Zeit heilt keine Schuld. Ja, auch in den Bach runterfließen geht nicht. Schuld bleibt Schuld. Und die kommt dann hoch wieder, wenn mir es gerade ungeschickt und unpässlich ist. Und jetzt führt Josef sie so, dass sie ihre Schuld erkennen müssen und erkennen können. Dieser Weg mag hart sein. Aber es ist der einzige Weg, den auch Jesus bei uns wählt. Schuld trennt immer von Gott. Auch kleine Schuld. Und Jesus wird uns immer so führen, dass unsere Schuld auf den Tisch kommt. Ja, unsere Pädagogik mit Schuld umzugehen ist ja einfach erklärt. Komm unter den Tisch, ja, unter den Teppich kehren, nicht drüber reden, lass es gehen, es wird schon irgendwie wieder, wir sprechen jahrelang nicht miteinander und dann ist das Ding vergessen. Nein, das gibt es nicht. Schuld kommt zumindest vor Gott immer wieder an die Oberfläche. Ein drittes, Josefs Brüder werden jetzt nach ihrer Gesinnung gefragt und geprüft. Damals haben sie ihn einfach fallen lassen. Wie so eine heiße Kartoffel, die man so am Schälen isst und dann rutscht die aus einem, ungeschickt, ja, weg damit. Und jetzt sehen wir, Josef gab dem Benjamin 5-mal mehr. Und nachher verschwindet der Becher von dem Benjamin, auch noch auf unerklärliche Weise, in so einen komischen Sack rein. Ja. Jetzt hätte man ja, wenn die gleiche Gesinnung wie bei Josef bei den Brüdern noch anzutreffen gewesen wäre, hätte man sagen können, den Benjamin, den lassen wir fallen, komm, der ist schon zu heiß. Komm, wir gehen zurück mit dem, was wir haben und fertig nach Kanaan, der Vater wartet sowieso. Nein, jetzt haben sie gezeigt, dass sie in diesen Jahren etwas gelernt haben. Ja, der Neid auf Benjamin, den man hätte vielleicht vermuten können, wie er bei Josef da war, fand sich jetzt nicht mehr. Jetzt traten sie für einen ein, und zwar alle. Alle sagten, nein, das ist unser Bruder. Den lassen wir hier nicht in der Falle sitzen. Die Gesinnung ist auf einmal eine andere geworden, eine geläuterte. Josefs Brüder müssen ihre Sünde erkennen und bekennen. Und jetzt kommt dieser furchtbare Satz: Wir haben gesündigt. Das Gedächtnis muss jetzt mit dem Gewissen nachhelfen. Und sie sagen: Das haben wir an unserem Bruder verschuldet. Jetzt kommt auf einmal dieser furchtbare Klotz dieser Sünde wieder ins Gedächtnis und kommt dran. Gott will uns in solchen stillen Versuchungsstunden immer von unserer Sünde überführen. Er macht uns doch den Weg nicht leicht, und merkt ihr das, es ist ihm doch so wichtig. Und wenn dieser Gott nicht am Kreuz von Golgatha einen Ausweg geschaffen hätte, wo wir mit der Schuld wirklich hin können, dann würde ich sagen: Thomas, sei ruhig, da verschreckst du die Leute bloß unnötig. Aber es gibt doch diesen wunderbaren Weg. Ja, Sprüche 28,13: So ihr eure Sünden bekennt. Wer seine Sünde verheimlicht, dem wird es nicht gelingen. Wer sie aber bekennt und lässt, der wird Barmherzigkeit erfahren. Ja, 1. Johannes 1,7: Wenn ihr eure Sünden bekennt, so ist Gott treu und gerecht, dass er euch die Sünden vergibt und reinigt von aller Untugend. Jetzt ist Überführung angesagt. Jetzt werden die Brüder auf einmal weich. Ich sage es mal so. Josefs Brüder erfahren, dass sich Josef hart stellt. Jetzt warum? Es kommen ja 11 Leute hier, und die letztendlich um Vergebung bitten. 11 baten nicht um Verzeihung. Ach Josef, du, also das war damals immer ein bisschen durchdreht, war nicht so schlimm, gemeint, verzeih. Die 11 baten auch nicht so richtig um Vergebung. Josef, wir haben damals Kidnapping gespielt und du hast da gerade einfach gut dazu gepasst. Sie baten auch nicht um Verständnis. Josef, wir haben ja damals ein bisschen Quatsch gemacht, weißt du, alles gut, ja komm, lass drüber weg. Nein, jetzt standen die 11 zu ihrer Schuld. Und jetzt muss einfach auch dieser Josef ihnen noch einmal in aller Strenge, bevor er sich dann offenbart. Ich habe es lange nicht verstanden, warum dieses ganze Kleingehacke da, ja. Aber es ist wichtig. Jetzt durch diese Strenge wird in ihnen letztendlich eine Sehnsucht geweckt. Wie kriegen wir das alles wieder weg? Sie haben jetzt nirgendwo mehr eine, wie soll ich sagen, Möglichkeit auszukneifen. Wie kriege ich das alles weg? Und sie waren völlig ratlos, diesem Mann jetzt in dieser brutalen Härte ausgesetzt. Und genau das ist auch beim Gesetz der Fall. Das Gesetz zeigt dir in der brutalen Härte, was du tun musst, und kannst es nicht. Das ist das Bild auch, was wir hier sehen. Die Brüder wussten ja nicht, dass Josef sie verstand. Und so ist es doch auch bei uns. Manchmal stellt sich Gott ganz hart zu uns, gegen uns. Und wir denken: Wo ist er? Und wir wissen ganz genau, er kennt uns durch und durch und wird das auch so beenden, dass wir es tragen können. Ein sechstes: Josefs Brüder müssen ihre eigene Gerechtigkeit aufgeben. Die Sünde ist letztendlich der Leute Verderben. Und jetzt sehen wir, dass das mit dem Becher, sie wollten ja immer alles wieder bügeln und glatt ziehen. Durch den Becher wieder da und wir müssen wieder zurück. Ja, also sie merken, mit ihrer Art, jetzt mit dieser ganzen Not umzugehen, kommen sie überhaupt nicht zu Rande. Es wird immer nur noch schlimmer. Ein siebtes. Und jetzt offenbart sich dieser Josef. Und man kann sich es nicht drastisch genug vorstellen, ja, wie dann Josef alle hinausbittet an Personal, nur er und seine 11 Brüder. Kein Ausweg mehr. Und jetzt weiß er aber, ihr Charakter hat sich grundlegend in ihrer Einstellung verändert. Kein Neid mehr, sondern Zusammenhalt. Und jetzt kann er es wagen zu sagen, ich bin Josef. Man muss sich das, die Gesichter vorstellen, wahrscheinlich aschfahl bis grün. Und es fielen ihnen nichts mehr ein, keine Worte, keine Ausreden, kein gar nichts. Sie standen wahrscheinlich nur da und zitterten und wussten eigentlich sich schon längst wieder geschlagen. Jetzt ist die Zeit, fürchtet euch nicht. Jetzt kommt dieses fürchtet euch nicht. Am Ende kommt es noch einmal. Und wir sehen, jetzt ist es einfach nötig, dass Josef ihnen das zuspricht. Die Vergebung, die Brüder liegen am Boden. Und jetzt nimmt sie dieser Josef und sagt, liebe Leute, das ist gewesen, das ist Vergangenheit. Ich will euch das nicht nachtragen. Und so heftig das war, jetzt sehen wir auch bei dem nächsten Punkt, den kleinen Abschnitt, den wir vorhin gelesen haben. Na, wir kommen noch dazu. Josef, die Brüder verzagen am Grab von Jakob. Jakob stirbt und Thomas Mann hat in einem seiner Bücher diese Josefsgeschichte erzählt. Ich lese einfach mal da auszugsweise. Verschlossen das Haus, beseitigt der Vater, 11 blicken starr auf den Ziegel der letzten Lücke. Was ist ihnen denn? Sie blicken so fahl, diese 11, und kauen die Lippen. Ganz offenkundig, sie fürchten sich. Verlassen fühlen sie sich beklemmend, verlassen. Der Vater ist fort, bis jetzt war er zugegen gewesen. Nun ist er vermauert und plötzlich entsinkt ihnen der Mut und plötzlich ist ihnen, als sei er ihr Schirm und Schutz gewesen. Nur er. Fürchte dich nicht. Merkst du diese Spannung zwischen diesen Brüdern? Jetzt haben sie gedacht, okay, der Josef ist noch so ein bisschen der Kid zwischen uns und dem Josef. Der Jakob ist noch der Kid. Und auf einmal ist er weg. Und jetzt kommt genau dieselbe Frage wieder. Vergib uns doch die Schuld. Obwohl er das vorher schon lang getan hat. Sie waren sich immer noch nicht sicher. Hat das gereicht? Und dieses ungeheuerliche, fürchte dich nicht. Ich möchte dir es auch zurufen. Fürchte dich nicht vor dem, was kommen wird. Fürchte dich nicht, was du vielleicht durch deine Schuld alles vermauert hast. Fürchte dich nicht. Schau, das wunderbare 33 Jahre ist er, Jesus, auferstanden aus der Höhle. Und was ist, was sagt er denen, die ihnen erschienen ist? Fürchtet euch nicht. Weißt du, dieses fürchtet euch nicht ist nicht nur so ein bisschen dahergelabert. Dieser Auferstandene hat die Kraft und die Macht, hat den Tod, die Sünde und die Hölle überwunden. Und wenn der dir zuruft, auch die Frage auf deine Schuld, nach der Vergebung. Ich habe deswegen auch oben, so ist Versöhnung, so ist Vergeben und Verzeihen. Dann hat das Hand und Fuß. Solltest du nicht klarkommen mit deiner Sünde, auch mit, dass es dir immer wieder Not bereitet, dann komm in die Seelsorge, komm in die Aussprache, dass diese Dinge wegkommen. Wir sehen es bei Josef. Wir merken, ja, ich müsste jetzt überhaupt erst nochmal anfangen, Josef auf Christus hinzudeuten. Da sind so viele Sachen drin, das wäre also mindestens nochmal zwei Themenbereiche hier. Aber hier haben wir doch letztendlich Christus im Alten Testament. Er vergibt uns doch alle Schuld. Und wir sehen dieses ungeheuer leuchtende Beispiel. Deswegen ist auch hier bei der Dreieinigkeit Abraham, Jakob und Isaak Ende. Und Josef zeigt uns die große Marschrichtung dieser Dreieinigkeit. Vergebung, dass wir frei werden können, dass all diese dunklen und schmutzigen Dinge in deinem und meinem Leben wegkommen können. Das zeigt uns der Josef, wie auch Neid und Bitterkeit ein Ende haben können. Fürchte dich nicht, nimm dieses Wort einfach mit. Und er tröstete sie und sprach freundlich zu ihnen. Amen. Amen. Lasst uns noch einen Moment der Stille haben.